Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 18. und 19. März 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und wir wollen diesmal auf die Menschen schauen, die jeden Tag Menschenleben retten. Ärzte und Krankenpfleger. Wegen der schlechten Arbeitsbedingungen haben Tausende von ihnen diese Woche ihre Arbeit niedergelegt und gestreikt. Andere haben schon längst gekündigt, wie auch Stefanie Minklei. Sie hat 6 Jahre als Ärztin gearbeitet und dann ihren Traumjob hingeschmissen. Aber warum? Wie sind die Bedingungen am OP-Tisch wirklich? Und inwiefern kann die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach die Probleme lösen? Ja, um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich, wie gerade schon vorgestellt, Stefanie Minklei. Sie hat 6 Jahre als Ärztin unter anderem in der Chirurgie und Notaufnahme gearbeitet. Danke schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Hallo Lisa, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und wir haben auch vorher abgesprochen, dass wir uns duzen. Danke auch dafür an dieser Stelle. Und zum anderen begrüße ich den Mann, ohne den es die Geschichte gar nicht bei T-Online geben würde, unseren Regionalredakteur aus Frankfurt am Main, Stefan Simon.
Hallo Lisa, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja genau, Stefan, du hattest ja auch schon im November vergangenen Jahres auf T-Online über Stefanie berichtet, als sie gerade ihren Job aufgegeben hatte. Aber ich finde, auch für den Podcast bietet sich die Story an, weil es natürlich immer spannend ist, aus erster Hand zu erfahren, was so vorgeht in unseren Krankenhäusern. Auch gerade jetzt, wo Gesundheitsminister Lauterbach Anfang dieser Woche ja mit den Ländern beim Krankenhausgipfel zusammengekommen ist, um über diese Pläne zu sprechen und auch gleichzeitig in dieser Woche Angestellte von Krankenhäusern eben genau wegen dieser schlechten Arbeitsbedingungen auf die Straßen gegangen sind. Über die Reform von Lauterbach wollen wir später auch nochmal sprechen, aber erstmal die Frage an dich, Stefanie. Kannst du die Streikenden verstehen und was waren deine Gründe, warum du deinen Job als Ärztin gekündigt hast?
Ja, ich kann die Streikenden natürlich sehr gut verstehen, denn ich habe ja selbst die Arbeitsbedingungen in den Kliniken miterlebt und muss sagen, wenn man natürlich viel arbeitet im Schichtdienst oder wie ich in 24-Stunden-Diensten, die oft noch länger gedauert haben und das manchmal mehrfach die Woche und auch öfter, als das eigentlich unsere Tarifverträge vorsehen und trotzdem eben wenig Wertschätzung und Dankbarkeit von den Vorgesetzten bekommt, dann hat man irgendwann keine Lust mehr und muss irgendwann auf die Straße gehen, um für Verbesserungen zu sorgen und die einzufordern. Und ja, das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich letztendlich aus dem Gesundheitssystem rausgegangen bin und nicht mehr in der Klinik arbeite als Ärztin, weil ich einfach ja sehr, sehr viel arbeiten musste, weil wir alle sehr viel arbeiten mussten, wenig Wertschätzung dafür bekommen haben und es eher schlechter wurde. Also dadurch, dass das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, rote Zahlen geschrieben hat, wurde eben der Kostendruck noch höher und es sollte weiter Personal abgebaut werden, obwohl die Arbeitsbedingungen ohnehin schon wirklich schlecht waren. Und ja, da sich da nichts verbessert hat, auch obwohl wir gesagt haben, dass das mittlerweile Patientinnen und Patienten gefährdet, weil wir nicht genug Personal da haben, habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, ich gehe raus. Und ein anderer großer Punkt ist natürlich, da werden wir sicher später noch drauf kommen, das Thema Ökonomisierung, weil es eben immer mehr um Zahlen geht im Krankenhaus, also wie viele Fälle behandelt man und wie viele Operationen oder wie viele Interventionen, also Eingriffe führt man durch, weil eben durch diese Zahlen die Kliniken ihr Geld bekommen. Und es weniger darum geht, was genau den Patientinnen und Patienten gut tut und wie man sie gesund hält und gesund macht. Und ja, da das irgendwie nicht das ist, wie ich mir meinen Beruf vorgestellt habe als Ärztin, waren das so die beiden Punkte, weshalb ich gesagt habe, okay, ich gehe erstmal raus, aber eben mit dem Willen, daran auch etwas zu verändern.
Hast du denn das auch persönlich in deinem Arbeitsleben mitbekommen mit dieser Ökonomisierung, mit dem Profitgedanken, dass du auch an Operationen beteiligt warst? In der Chirurgie ist es ja besonders üblich, vor allen Dingen, glaube ich, bei Knieoperationen. Das ist oft so ein Eingriff, den man eigentlich nicht machen müsste, der aber viel Geld bringt.
Also es gibt eben große Graubereiche, ne? Also wenn man eine Operation empfiehlt, dann ist es, es gibt natürlich ganz klare Operationsindikationen, da muss man operieren, da führt auch gar kein Weg dran vorbei. Aber dann gibt es eben viele Diagnosen oder Syndrome, die haben eine Kann-Empfehlung. Und wenn natürlich der Chefarzt weiß, wenn er mehr Operationen durchführt, dann kriegt er auch mehr Geld, dann wird die Indikation für eine Operation natürlich ein bisschen leichter gestellt. Ich glaube, das ist einfach nur menschlich, wenn man da so einen bestimmten Druck im Hintergrund hat, dass man auch diesen Druck weitergibt an die EntscheiderInnen. Und das ist in der Chirurgie ist das wahrscheinlich am dramatischsten, aber es betrifft gar nicht nur die Chirurgie, sondern auch alle anderen Fächer, weil durch diese Fallzahlen, die man erbringen muss, werden ja auch mehr Herzkatheter durchgeführt, weil eben ein Herzkatheter Geld bringt. Das ist ja die Kardiologie, also eine internistische Abteilung oder generell stationäre Aufnahmen. Also Patientinnen und Patienten, die in der Notaufnahme sind und da vielleicht mehrere Stunden behandelt werden müssen, die bringen der Klinik nicht viel Geld. Also macht man damit immer Defizite. Das heißt, die Patientinnen und Patienten werden eigentlich fast immer stationär aufgenommen, weil nur dadurch gibt es genug Geld, um auch den Aufwand, den man mit den Patientinnen und Patienten hatte, wieder monetär, also über Geld, zu refinanzieren. Und das führt eben dazu, dass wir super viele Patientinnen und Patienten aufgenommen haben, die eigentlich gar nicht unbedingt im Krankenhaus stationär liegen müssten. Deswegen ist diese Ambulantisierung, die ja jetzt vorgenommen werden soll, auch, finde ich, ein sehr guter Schritt, ne? Dass man den Patientinnen und Patienten auch ermöglicht, ambulant zu bleiben, wieder nach Hause zu gehen, nach kleineren Operationen zum Beispiel oder in der Notaufnahme eben bestimmte Sachen durchzuführen, die für eine Besserung der Patientin oder des Patienten sorgen, aber nicht unbedingt stationär aufnehmen zu müssen.
Vielleicht können wir da ja auch gleich an dem Punkt schon mal reingehen in die Reform, die Lauterbach geplant hat, das mit der Ambulantisierung. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also ich weiß, dass er kategorisieren will auch die unterschiedlichen Krankenhäuser, aber das mit der Ambulantisierung, was bedeutet das genau?
Wie der Name schon sagt, soll eben weg vom stationären Aufenthalt mehr Patientinnen und Patienten auch im ambulanten Bereich behandelt werden. Im internationalen Vergleich ist das vielleicht anhand der Leistenbrüche ganz gut darzustellen. Das ist ein Krankheitsbild, was ja sehr häufig vorkommt, gerade bei Männern. Das ist ein kleiner Eingriff meistens, den man eigentlich ambulant durchführen könnte, aber der eben ambulant für die Krankenhäuser nicht viel Geld bringt. Und die Ambulantisierung führt jetzt dazu, dass man solche Eingriffe eben auch ambulant durchführen kann. Das heißt, Krankenhäuser machen den Eingriff, der Patient oder die Patientin wird nach Hause entlassen und kann am nächsten Tag nochmal wiederkommen für eine Kontrolle. Aber da das auch meistens jüngere Patientinnen und Patienten sind, ist es ja auch in deren Sinne, dass sie eben nicht stationär liegen müssen und dann vielleicht eine Kinderbetreuung organisieren müssen oder Ähnliches. Ne? Also das ist eine Entwicklung, die sehr positiv ist und die auch dazu führt, dass das Krankenhaus oder dass das Gesundheitssystem insgesamt effizienter wird, weil wir unnötige stationäre Aufnahmen dadurch vermeiden.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn man ins Krankenhaus geht, dass man sich halt auch sehr unwohl fühlt. Und es gibt ja auch diese Krankenhauskeime, wo man dann irgendwie noch kränker rausgeht, als man schon vorher war. Also es klingt ja auf jeden Fall nach etwas, das es helfen kann. Aber ich kann mir gerade noch nicht so vorstellen, dass es wirklich umsetzbar ist. Weil du hast ja auch in der Notaufnahme gearbeitet und da gibt es ja auch immer Personalmangel. Also wie will man da dieses Personalproblem bei der Ambulantisierung lösen?
Dadurch, dass man eben mehr Fälle im ambulanten Sektor hält, wird man nicht in den Notaufnahmen das Problem bekommen, denke ich, sondern da haben wir ja schon sehr viele Fälle und die werden schon alle irgendwie behandelt, sondern wir werden eher im ambulanten Bereich, das heißt in den Hausarztpraxen, in den Tageskliniken und so weiter, da auch wirklich unterstützen müssen, weil wir alle wissen es, einen Hausarzttermin oder einen Fachärztentermin zu bekommen, ist auch super schwierig, wenn man gesetzlich versichert ist. Man bekommt ja häufig erst Termine in vielen Wochen Zeit und das kann eben auch nicht sein. Ne? Wenn man eine Krankheit hat oder Beschwerden hat, dann muss man auch schnell einen Termin bekommen. Und das wird sich, denke ich, verschärfen durch die Ambulantisierung. Das heißt, da muss Politik eigentlich jetzt schon nachsteuern und gucken, dass auch der ambulante Sektor, also die ganzen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, aber auch der Pflegebereich und die TherapeutInnen, also Physiotherapie und so weiter, da auch entsprechend gestärkt werden und auch finanziell entlastet werden, weil die werden natürlich durch die Ambulantisierung einfach mehr Patientinnen und Patienten zu behandeln haben.
Du hattest vorhin auch noch angesprochen mit der Wertschätzung. Das war eine Sache, warum du den Job aufgegeben hast. Jetzt sagt man natürlich, Ärzte im Gesundheitswesen sind ja eher auch die Besserverdienenden. Also die Wertschätzung kommt bestimmt auch über das Gehalt in irgendeiner Richtung. Was meinst du mit der fehlenden Wertschätzung genau, was da gefehlt hat?
Also ich glaube, wir verdienen nicht schlecht als Ärztinnen und Ärzte, da darf man mich nicht falsch verstehen. Wir sind da immer noch auch in einer sehr privilegierten Situation und da haben andere Berufsgruppen sicherlich mehr Grund, auf die Straße zu gehen, auch für ein höheres Gehalt. Aber wenn man das mal runterbricht auf den Stundenlohn, wenn man nämlich irgendwie 100 Stunden die Woche arbeitet, dann ist das natürlich deutlich weniger. Und die Wertschätzung von Patientinnen und Patienten war durchaus da, ne? Also es gab schon sehr viele, die sich bedankt haben und die auch gesehen haben, dass wir unter einem hohen Zeitdruck arbeiten und dass wir eben versuchen, möglichst das beste Ergebnis und die beste Behandlung zu geben, aber dass das eben im System nicht immer möglich ist. Aber es war eher die Wertschätzung der Vorgesetzten, also der Chef und OberärztInnen, die so ein bisschen immer gesagt haben, ach, früher war es noch schlimmer. Früher haben wir 48 Stunden gearbeitet und da das haben wir auch irgendwie geschafft. Und die aber nicht sehen, dass sich das System ja auch verändert hat und wir viel schnelllebiger sind und viel mehr Patientinnen und Patienten pro Woche behandeln. Früher lagen die Patientinnen und Patienten ja viel, viel länger. Da war alles ein bisschen langsamer. Aber ja, also es war wenig Einsicht dafür da, dass wir eben so viel gearbeitet haben. Und es wurde eher verlangt, dass wir noch mehr arbeiten oder wurde dann eher als negativ erachtet, wenn man dann mal gesagt hat, nee, man kann diesen Dienst nicht auch noch übernehmen, weil man eh schon irgendwie 24-Stunden-Dienste jetzt nacheinander gemacht hat oder so. Also da war ein sehr hoher Anspruch da und auch wurde eher von uns Dankbarkeit erwartet, dass wir ausgebildet werden an diesem Krankenhaus. Und das höre ich auch sehr, sehr häufig in verschiedenen Kliniken, dass die Professoren, das sind ja meistens Männer, die Ordinarien eben, dass das sehr, sehr hierarchisch ist und dass immer noch verlangt wird, dass wir dankbar dafür sein müssen, dass wir arbeiten dürfen. Und das ist einfach nicht mehr so. Also die Kliniken müssen eigentlich mittlerweile Ärztinnen und Ärzte anwerben mit guten Arbeitsbedingungen. Und bei den Pflegekräften ist das ja genauso und bei den TherapeutInnen, weil wir haben einfach einen Fachkräftemangel. Also müssen die Kliniken auch schauen, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben.
Ja, aber das ist auch generell so, dass die Arbeitswelt sich ändert. Ist ja ein Riesenthema momentan. Ne? Es ist ja nicht nur im Gesundheitswesen so, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Aber jetzt bei den 24-Stunden-Diensten, das ist ja auch so eine Sache, die stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Also wirklich 24 Stunden im Dienst zu sein. Du hast es gerade schon angesprochen, in den 90er Jahren, als ich geboren wurde, da zum Beispiel gab es auch diese 48-Stunden-Dienste. Ich glaube, der Arzt, der mich auf die Welt gebracht hat mit Kaiserschnitt, nach meiner Mama war 20 Stunden schon in den Wehen und so, der war 37 Stunden schon wach, meinte er. Und er so, naja gut, das macht er jetzt noch. Das ist doch auch so gefährlich. Also meinst du, da wird sich auch noch mal was ändern oder ändern müssen?
Also wenn man genug Personal hat und man kann so einen 24-Stunden-Dienst, der ja Bereitschaft beinhaltet, ne? Also bei uns war das so, wir waren 8 Stunden im normalen Tagesdienst, haben ganz normal durchgearbeitet und in der Theorie fing danach der Bereitschaftsdienst an. Das heißt, eigentlich sollten wir in den Ruheraum gehen oder uns entspannen und in Bereitschaft sein und eben dann arbeiten, wenn die Notfälle kommen. Aber in der Realität sah es so aus, dass wir natürlich erstmal 10, 12, 14 Stunden durchgearbeitet haben, dann vielleicht mal zum Abendessen kamen und dann eben die nächtlichen Notfälle noch reinkamen. Und es gab auch mal gute Nächte, wo man mal irgendwie 5, 6 Stunden durchschlafen konnte. Aber in der Regel hat man halt dann in der Nacht mal so 3 Stunden geschlafen oder auch mal 2-mal nur eine Stunde geschlafen oder so. Und dann kann man natürlich nicht mehr so gut arbeiten. Wenn man aber genug Personal hat, was quasi im Krankenhaus ist und was sich ein bisschen abwechseln kann, auch bei den Notfällen, dann sind die 24-Stunden-Dienste ganz anders möglich, als wenn man alleine ist und wirklich 24 Stunden durcharbeiten muss. Die Alternative zu 24-Stunden-Diensten ist ja ein Schichtmodell. Das heißt, man hat Frühdienst, Spätdienste, Nachtdienste oder sowas. Und auch das hat Vor- und Nachteile, weil das natürlich den Biorhythmus auch durcheinander bringt. Das weiß jeder oder jede, die mal im Schichtdienst gearbeitet hat, wenn man mehrere Nachtdienste hintereinander hat und dann in den Tagdienst gehen muss. Auch das mögen viele nicht. Manche bevorzugen sogar 24-Stunden-Dienste, wenn die einigermaßen human ablaufen. Deswegen hat alles Vor- und Nachteile. Meiner Meinung nach darf halt ein 24-Stunden-Dienst nicht so sein, dass man wirklich so viel arbeitet in der Zeit, sondern es muss gewährleistet sein, dass man seine Ruhezeit dazwischen hat. Und zwar im Durchschnitt halt, ne? Also im Krankenhaus passieren einfach Notfälle und passieren Dinge, die man nicht planen kann. Das heißt, wenn natürlich ein Notfall passiert, kann ich auch nicht sagen, oh sorry, ich bin jetzt gerade hier in meiner Abendessenpause, ich kann leider nicht. Von daher, also ne, alles im Maße und ein Krankenhaus hat einfach eine bestimmte Anforderung mit Diensten, die einfach gewährleistet sein muss. Aber 24-Stunden-Dienste so, dass man die ganze Zeit durcharbeiten muss, das kann halt nicht sein.
Ja, das ist natürlich auch die Branche. Es ist super krass. Das kann man halt auch nicht vergleichen mit anderen Jobs, mit IT-Jobs oder Bürojobs, wo man dann mal eine halbe Stunde hier Mittagspause machen kann, wo es halt ganz anders ist als im Krankenhaus. Jetzt ist es aber auch so, dass du deinen Traumjob gekündigt hast, ne? Du wolltest immer Ärztin werden. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Da hängt bestimmt viel dran. Über welchen Zeitraum hattest du denn diese Gedanken und welche Ängste oder auch Gefühle sind da auch mitgeschwungen bei dir?
Also die Entscheidung kam ja nicht plötzlich, sondern hat sich so über die letzten Jahre eigentlich mehr und mehr entwickelt, dass ich rausgehen will aus dem Gesundheitssystem und lieber was verändern will am System. Deshalb habe ich mich entschieden, dann aus dem System rauszugehen und kandidiere ja jetzt als Landtagskandidatin für den Hessischen Landtag und möchte versuchen, da was zu verändern, auch am System. Angst hatte ich eigentlich keine, rauszugehen. Wir haben halt eine privilegierte Situation als Ärztinnen und Ärzte, weil wir natürlich immer einen Job finden würden. Von daher fühle ich mich da relativ sicher. Und ich finde es natürlich super schade, dass ich aus dem Beruf raus bin, weil ich den Beruf eigentlich liebe. Aber ich habe eben auch große Hoffnung, dass sich da jetzt was verändert und dass ich vielleicht da ein bisschen was auch mit verändern kann.
Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, du bist jetzt in die Politik gegangen und auch gerade in die SPD, wo ja auch Gesundheitsminister Lauterbach einer deiner Kollegen ist sozusagen jetzt. Da hast du bestimmt jetzt auch eine Meinung zu seiner Reform. Wir hatten ja schon gerade die Ambulantisierung angesprochen, aber lass uns vielleicht auch nochmal auf diesen Punkt mit der Ökonomisierung und dem Aspekt, dass Krankenhäuser mit bestimmten Operationen Geld machen. Dazu sagte nämlich zum Beispiel Lauterbach auf einer Pressekonferenz Folgendes.
Was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird, kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen. Also man wird nicht so behandelt, wie es der Klinik Gewinn macht, sondern wie es medizinisch notwendig ist. Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie.
Frage an euch beide, wie will Lauterbach das erreichen und meint ihr, dass es wirklich erfolgreich sein wird?
Also bevor wir jetzt die Frage beantworten, wie er dieses Problem lösen möchte, müssten wir nochmal zurückgehen zu dem Ausgangspunkt, wo das ganze Problem oder strukturelle Problem der Unterfinanzierung angefangen hat. Seit 2004 rechnen die Kliniken auf Basis sogenannter diagnosebezogener Fallpauschalen mit den Krankenkassen ab. Diese Fallpauschalen werden pro behandelten Fall ausgezahlt. Das heißt, es werden dabei Diagnosen in Fallgruppen eingeteilt und pauschal vergütet. Das Ziel der Politik war es, die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser zu erhöhen und die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus zu verkürzen. Doch diese Dauer der Behandlung oder wie viel Personal dafür eingesetzt werden muss, wird bei der Abrechnung jedoch nicht berücksichtigt. Das System hat also den ökonomischen Druck erhöht. Warum? Denn je mehr Fälle ein Krankenhaus im gleichen Zeitraum durchschleust, desto höhere Erlöse erzielt es. So, nun jetzt die Frage, wie will Lauterbach das Problem lösen? Er hatte eine Kommission einberufen, die vorschlägt, dass alle 1900 Krankenhäuser in 3 Versorgungsstufen aufgeteilt und entsprechend finanziert werden sollen. Das sind einmal kleine Häuser für die Grundversorgung, spezialisierte Häuser für bestimmte Behandlungen und die Unikliniken. Zudem sollen Vorhaltepauschalen eingeführt werden. Das heißt, dass nur noch 40% der Behandlungen nach dem bekannten Fallpauschalensystem abgerechnet werden sollen. Damit will Lauterbach, das hat er ja eben auch in der Aufzeichnung gesagt, den ökonomischen Druck von den Krankenhäusern nehmen und damit das System zum Teil rückgängig machen, was er ja auch selbst mit eingeführt hat.
Ja, also ich finde es schon mal sehr wichtig, dass erkannt wurde, dass das System, was eingeführt wurde, wo ja sehr viele dafür waren, dass man für die Effizienzsteigerung diese Fallpauschalen einführt, dass man jetzt erkannt hat, dass das ein Fehler war, zumindest in der Art und Weise, nämlich dass man zu 100% über Fallpauschalen abrechnet, dass es so eingeführt wurde und dass man das jetzt auch wieder rückgängig machen will und muss. Lauterbach hat ja angekündigt, die Ökonomisierung rauszunehmen und hat ja auch von einer Revolution gesprochen im Gesundheitssystem. Die Revolution würde für mich eigentlich bedeuten, dass man dieses System komplett umkrempelt und das System der Fallpauschalen komplett verlässt. Das haben allerdings, hat die Regierungskommission nicht vorgeschlagen und das ist auch nicht erklärtes Ziel derjenigen, mit denen ich jetzt gesprochen hatte oder was ich vernommen habe über die Presse. Das heißt, ich würde es schon eher als Reform bezeichnen als als Revolution und ich hoffe, dass die Reform auch weitgehend sein wird, weil ich bin mir ganz sicher, dass es in die richtige Richtung geht, da Ökonomisierung rauszunehmen und mehr Vorhaltepauschalen zu zahlen. Und die Kategorisierung ist sicher auch ein richtiger Schritt. Da wird noch dran gearbeitet, wie man genau kategorisiert, damit auch Krankenhäuser ihre Berechtigung behalten und trotzdem weiterarbeiten können. Aber ich hoffe, dass wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen und eben es nicht bei kleinen Reformchen bleibt. Und da sind wir jetzt am Anfang dieses Reformprozesses und da müssen wir, glaube ich, weiter das Ganze beobachten, dass es eben nicht bei kleinen Schrittchen bleibt und doch die große Revolution werden könnte.
Nochmal ein Punkt zu der Kategorisierung. Es besteht ja die Sorge oder vielleicht die berechtigte Sorge, was Experten gesagt haben, dass durch diese Kategorisierung Kliniken gerade auf dem Land aussterben könnten. Also dass eben die Kliniken in Großstädten davon profitieren und auf dem Land reihenweise schließen müssen.
Die Sorge besteht auf jeden Fall und ich glaube, die ist auch berechtigt. Und darauf hat hat die Regierungskommission ja auch schon reagiert, dass sie gesagt haben, dass es Ausnahmeregelungen geben muss. Und da die Länder mitsprechen werden bei diesem Gesetz, wird es auch so sein, dass es genug Ausnahmeregelungen gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir müssen eher aufpassen, dass dieses Gesetz nicht von so vielen Ausnahmeregelungen durchlöchert wird, dass es im Prinzip kaum mehr Auswirkungen hat. Da hat sich ja Bayern schon sehr hervorgetan, dass sie da quasi nur Ausnahmeregelungen dann machen wollen. Sowas darf natürlich dabei nicht passieren, sondern das soll bundeseinheitlich geregelt sein. Und das ist ja auch sehr sinnvoll, da ein bisschen Föderalismus rauszunehmen. Und die Krankenhausplanung bleibt bei den Ländern, aber dass man zumindest die Kategorisierung bundeseinheitlich vornimmt. Ich finde, da gibt es eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht. Und ich habe es jetzt auch schon mitbekommen von Kliniken, die Angst haben, weil sie vielleicht auf eine bestimmte Erkrankung oder in einem bestimmten Bereich sehr spezialisiert sind, aber andere Bereiche der Grundversorgung eben nicht vorhalten können, dass sie dann ihre Berechtigung verlieren. Und das darf natürlich nicht passieren, weil wir wollen ja gerade eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen und gleichzeitig müssen wir auch eine flächendeckende Grundversorgung gewährleisten. Und diesen Ausgleich zu schaffen, das muss, glaube ich, jetzt gut ausgehandelt werden und sich gut überlegt werden. Aber da sind ja jetzt auch schon alle, sag ich mal, Lobbyverbände, also der Klinikverbund, der Pflegerat und so weiter, sind ja alle mit dabei und geben ihre Stellungnahmen ab. Und ich hoffe, dass da eine intelligente Lösung bei rumkommt.
Das wird ja definitiv für Herrn Lauterbach eine Mammutaufgabe werden, wie er das ganze Problem lösen will. Ich meine, wir reden hier von der größten Reform seit 20 Jahren im Gesundheitssystem. Schon am Montag beim Bund-Länder-Gipfel haben sie ja nicht nur Bayern, sondern auch Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dazu geäußert, die Verfassungsmäßigkeit der Reform prüfen zu lassen. Lauterbach hat jetzt bis Sommer Zeit, Details vorzulegen. Und dazu muss man auch noch erwähnen, dass das System einfach total komplex ist, ne? Also Da spielen ja auch verschiedene und zum Teil mächtige Player mit unterschiedlichen Interessen eine Rolle. Also Krankenkassen, die das Geld der Versicherten zusammenhalten wollen. Wir haben die Kliniken, die eine auskömmliche Finanzierung erwarten. Dann eben die Landesregierungen, die auf ihre Kompetenz bei der Krankenhausplanung pochen. Und zu guter Letzt Landräte, die auf keinen Fall Krankenhäuser schließen möchten.
Ja, die Zusammensetzung der Expertenkommission wurde ja auch schon kritisiert. Ich glaube, Lauterbach hat da einfach nochmal einen anderen mutigen Schritt gewagt, eben nicht die üblichen Verbände zusammenzurufen, sondern ausgewählte ExpertInnen. Natürlich ruft es dann bei den Verbänden, die sonst immer mit am Tisch sitzen, auch Kritik herauf. Aber ich denke, jetzt sind wir ja erst im Vorbereitungsprozess für diesen Gesetzesentwurf. Es gibt ja noch nicht mal einen Gesetzesentwurf, ne? Also man hat jetzt die ersten Empfehlungen auf dem Tisch. Jetzt werden nochmal viele Stimmen eingeholt. Und von daher ist genau jetzt ja dieser Prozess auch da, mit den Ländern ins Gespräch zu gehen, aber eben auch mit diesen vielen großen Playern ins Gespräch zu gehen, um letztendlich eine gute Kompromisslösung rauszubekommen. Und das, so funktioniert halt Politik. Das sind immer Kompromisslösungen am Ende. Wenn man die FDP mit in der Ampel hat, dann wird es natürlich nicht eine komplett ökonomisierungsfreie Lösung geben, so wie ich das vielleicht gerne wünsche. Aber ja, irgendwie muss sich jetzt was ändern. Und ich bin total froh, dass sich jetzt auch was ändern wird, ne? Dass jetzt endlich mal diese großen Probleme angegangen werden.
Du meintest vorhin noch in Bezug auf die Kategorisierung, dass du auch von kleineren Kliniken oder Spezialkliniken gehört hast, dass die auch Angst haben, dass sie geschlossen werden. Ich habe es bei Lauterbach aber auch so verstanden, dass gerade diese Spezialkliniken wichtig sind für seinen Reformvorschlag und dass er sozusagen die behalten will, jetzt besonders zum Beispiel für schwere Erkrankungen, für Krebserkrankungen. Aber sozusagen den Unterschied herstellen will zu diesen kleineren Kliniken, die die Basisversorgung anbieten. Was meintest du damit?
Ja, ich glaube, dass das Problem, also die Kategorisierung wurde eingeführt und jetzt haben sich viele Kliniken gemeldet, die Angst haben, dass sie da drunter fallen, ne, und nicht richtig einkategorisiert werden und schließen müssten oder bestimmte Dinge eben nicht mehr anbieten dürfen. Und jetzt müssen diese Stimmen gehört werden und es muss eine Lösung gefunden werden, dass die Kliniken, die diese Spezialbehandlung anbieten, trotzdem erhalten werden können oder eben Ausnahmeregelungen gefunden werden für genau diese Kliniken. Also es ist doch klar, dass man jetzt beim ersten Kommissionsentwurf nicht den perfekten, die perfekte Empfehlung hat, sondern man muss eben jetzt schauen, okay, für welche Krankenhäuser funktioniert das und welche fallen da durchs Raster und die muss man jetzt auffangen und schauen, über welche Regelungen man die erhalten kann oder vielleicht auch verbessern kann oder andere Zentren diese Spezialisierung auffangen kann, ne?
Und du meintest auch vorhin, dass du eigentlich eher die Fallpauschalen komplett abschaffen wollen würdest. Wäre das denn überhaupt realistisch?
Ich finde ja, wenn man in die Politik geht, muss man Utopien mitbringen und Ideen und vielleicht auch ja, ein bisschen Idealismus, um in die richtige Richtung zu gehen. Und man wird schon früh genug abgebremst mit dem Realismus der Politik und Fraktionszwängen beziehungsweise Koalitionszwängen. Also ich würde natürlich gerne in einem Gesundheitssystem wieder arbeiten, das gar nicht von ökonomischem Druck beeinflusst wird. Natürlich gibt es einfach, weil alles kostet Geld, natürlich gibt es einfach Zwänge, die da sind, weil wir nicht unendlich viel Geld haben im System. Aber wir haben viel Geld im System und das muss einfach effizient eingesetzt werden. Und ich glaube, wenn man alle mitnimmt und auch die Beschäftigten im Gesundheitssystem und die vor allem auch die PatientInnen mitnimmt, in so eine Gestaltung, wie wollen wir eigentlich unser Gesundheitssystem haben, dann würde man ein viel patientinnenzentrierteres und effizienteres und viel mehr auf Prävention ausgerichteteres System bekommen. Aber wir doktern halt jetzt so ein bisschen an dem System rum, was wir gerade haben mit den Fallpauschalen. Und ich glaube, dass das Ergebnis nicht optimal sein wird, aber auch so ist das nun mal in der Politik, ne? Da macht man Kompromisse und man wird selten genau das rausbekommen, was man sich am Anfang gewünscht hat. Sonst bräuchten wir einfach andere Mehrheiten im Parlament, ne? Also wenn wir die absolute Mehrheit hätten als SPD, dann würden wir auch sofort die Bürgerversicherung einführen und hätten kein Zweiklassensystem mehr mit privater Versicherung, die ja, wo einfach auch eine ungerechte Verteilung der Ressourcen da ist. Also genau, von daher, natürlich gehen meine Ideen ein bisschen weiter, aber ich bin froh, dass es jetzt schon in die richtige Richtung angeht.
Ja, es klingt so, als hätten wir noch nicht das letzte Wort gesprochen hier. Vielleicht können wir noch mal in der Runde zusammenkommen, wenn dann auch der Gesetzesentwurf vorliegt. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und damit danke ich euch auch für die vielen persönlichen Geschichten, die ihr hier geteilt habt im Podcast und für eure Erklärungen und eure Zeit. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen, diese Folge anzuhören. Wenn ja, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel über Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns auch sehr weiter. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, dann können Sie uns gerne schreiben an podcasts@t-online.de. Und hören Sie auch in unseren neuen Podcast Grünes Licht rein. Da gibt es viele Tipps fürs nachhaltigere Leben. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss.
Ja, danke nochmal, dass ich an der Runde teilnehmen konnte. War ein sehr spannendes Gespräch mit dir und Steffi. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, macht's gut. Danke.
Tschüss.
Ciao.